Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Es gibt halt nicht so eine Aussicht, wofür man arbeiten wollte, weil wofür? Wir haben gerade eine Rezession, wir haben einen demografischen Wandel, wir haben eine schwierige Weltlage, eine Immobilie kann man sich auch nicht leisten. Also wofür, worauf soll ich hinarbeiten, dass es sich lohnen würde, so viel zu arbeiten, dass ich kein Privatleben mehr habe?
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute fragen wir uns, wie frech ist eigentlich die Gen Z im Journalismus?
Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert vom Matzak Mediencampus. Wir haben es laut statistischen Schätzungen in 70% aller Druckausgleich-Folgen gesagt. Die wichtigste Form des Journalismus ist der Lokaljournalismus. Das ist die journalistische Arbeit für die breite Masse. Dort berichten JournalistInnen über das, was die Leute direkt betrifft. Dort passiert der Kern journalistischen Arbeitens. Und du hast ab Oktober diesen Jahres die Möglichkeit, genau dafür ausgebildet zu werden. Und zwar in einem Volo des renommierten Matzak Mediencampus. Du lernst natürlich direkt am Campus und bist aber auch in einer Lokalredaktion deiner Wahl. Egal ob Kieler Nachrichten, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Märkische Allgemeine Zeitung, Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Siegener Zeitung, Göttinger Tageblatt oder natürlich in meiner Wahlheimat und der schönsten Stadt der Welt bei der Leipziger Volkszeitung. Es gibt noch viele weitere Redaktionen zur Auswahl und national und international wird's auch, und zwar bei deiner Volo-Station beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das zweijährige Volontariat ist also pickepacke voll und auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ausbildung. Wenn du kein Studium hast oder eine Ausbildung in einem fachfremden Bereich, ist das übrigens kein Hindernis. Du kannst dich trotzdem für das Volo bewerben. Es gibt viele gute Ausbildungen da draußen, aber diese hier, die ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Ach ja, Kohle gibt's natürlich auch, keine Frage. Infos und Links findest du in den Shownotes und bewerben kannst du dich bis Ende März, also Folge zu Ende hören und dann direkt an die Bewerbung setzen. Wir drücken euch alle Daumen, wünschen euch viel Erfolg und los, raus, raus, raus. Macht guten Lokaljournalismus.
Guten Morgen, Luca. Du schreckst dich gerade so.
Guten Morgen, Luca.
Du hast dich gerade so gestreckt. So.
Es ist 15.40 Uhr.
Sag das doch niemandem, weil dann könnten wir Dinge darauf schieben, dass wir eigentlich nur müde waren. So,
ja, oder aber halt schon viel gearbeitet haben heute.
Ja, das können wir natürlich, ja, das können wir gerne behaupten. Aber ehrlicherweise, mein Freitag war bisher nicht so produktiv, wie er hätte sein können. Dann bleiben wir halt bei LinkedIn Performance Aussagen und sagen, oh, so eine anstrengende Woche, so performt.
It was a busy week, huh? I had some calls.
Hattest du denn wirklich eine Besiegung? Wie geht's dir, Luca?
Ja, du, ganz gut. Ich bin ja, ich bin jetzt ja Sachbearbeiter im öffentlichen Dienst.
Das klingt so langweilig, not gonna lie.
Ja, klingt's wirklich, ne? Sachbearbeiter klingt wirklich echt. Klingt, aber so heißt das halt, ne? Das ist halt diese, das hat sich mal jemand ausgedacht. Ich bearbeite zwar. Ja, ich sitze ja nicht nur am Schreibtisch, ne, und bearbeite da Sachen, sondern ich mache ja ganz viel und ich drehe auch ganz viel und ich produziere Videos und stehe auch vor der Kamera und solche Sachen. Und das macht alles ziemlich viel Spaß. Wie ist es denn bei dir? Wie ist es drüben?
Drüben auf der anderen Seite.
Im klassischen Journalismus an, Katrin, was geht ab in der Branche? Ich kriege jetzt ja nichts mehr mit.
Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Welt geht unter. Alle Bündnisse dieser Welt lösen sich momentan auf. Und wenn wir hier gerade aufnehmen, dann ist weiterhin noch nicht klar, wer die künftige Regierung anführen wird. Und wer,
stimmt, ja, das müssen wir mal erwähnen, ne?
Genau,
dass wir das noch nicht wissen.
Zeitlicher Disclaimer, wir können uns jetzt noch nicht in irgendwelchen fatalistischen, oh Gott, die AfD hat x Prozent geholt, Äußerungen hier verlieren. Hilft der Stimmung? Nee. Ich glaube, nächste Woche wäre die Stimmung dann eine andere. Aber es ist eine unfassbare Anspannung, von meinem Gefühl her. Abgesehen von all der Arbeit, die halt auch einfach die letzten Wochen und Monate stattgefunden hat. Aber Stichwort Auftragslage und bei mir persönlich muss ich sagen, läuft. Also der Kassensturz hat uns das ja auch nochmal so ein bisschen vor Augen geführt, wie unser letztes Jahr war. Und abgesehen von meinem aktuellen Disput mit dem Finanzamt Frankfurt, was hoffentlich bald kein Disput mehr ist, sondern einfach eine Klarstellung von so ein paar Missverständnissen, würde ich sagen, läuft das alles momentan ganz okay. Und dieser Reality-Check zum Anfang des Jahres, hat auch nochmal gut getan und dass ich jetzt auch versuche, jeden Monat da ein bisschen mehr hinterher zu sein. Weil mein großes Ziel ist es ja irgendwann mal eine kleine Pause zumindest zu machen und da dann einfach jetzt schon im Kopf zu haben, was habe ich denn jetzt schon im Januar und Februar verdient? Was werde ich die nächsten Monate verdienen? Ich habe mich jetzt dabei erwischt, wie ich wirklich da auch mal bei einer Produktionsfirma, für die ich öfters arbeite, so ein bisschen direkter einfach nachgefragt habe. Also wo ich mal gesagt habe, was ist denn jetzt das Kontingent? Also wie viele Tage soll ich denn jetzt machen? Könnt ihr mir schon was sagen? Weil ich kann euch nur dann und dann was zusichern. Und das gibt mir momentan ein bisschen, ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt. Du verstehst, was ich meine. Oh Gott, du hattest gerade Silbermond. Ich weiß es nicht, aber es kam gerade in meinen Kopf.
Sie haben uns, na gut.
Das war ein anderes.
Das lasse ich drin.
Ja, bitte.
Das wird nicht rausgeschnitten. Dieser schöne Bart. Und trotzdem, ganz ehrlich, können wir uns alle mal ein bisschen zusammenreißen und alle einfach mal ein bisschen was arbeiten hier. Und das sehen wir ja auch schon beim Stichpunkt, denn also heute geht's ja um die faule Gen Z. Ne? Die sind natürlich auch im Journalismus und die wollen auch einfach nicht mehr arbeiten. Der Markt, die Branche, die gibt den jungen Leuten so viel. Die bietet Flexibilität, die bietet gutes Obst, die bietet Wohlstand.
Die bietet
und die Gen Z, die will nicht mal das wenige an Arbeit, das man hier im Journalismus noch leisten muss, bedienen. Das finde ich frech. Das finde ich richtig frech.
Ich finde es gut, dass wir heute einen Boomer eingeladen haben in die Sendung. Willkommen, Lukas Schmitz-Walz, Sachverständiger im öffentlichen Dienst. Hallo.
Sachbearbeiter. Hallo. Freitag ab 1 macht jeder seins. Ne?
Ja, zumindest heute stimmt es auf jeden Fall nicht. Ich bin froh, dass Sie es in dem Podcast geschafft haben und einen Gastauftritt aus der Boomer, aus der Babyboomer-Generation
gerade hingelegt haben. Luca. Die Konjunktur muss steigen. Was?
Luca, denkst du das wirklich? Denkst du?
Also, natürlich nicht, ne? Also, das ist natürlich alles Quatsch. Und dazu gibt es ja auch mittlerweile diverse Studien. Ich hab gerade vorhin noch eine mir durchgelesen zum Thema Burnout. Das ist ja immer so etwas, was auch so der jungen Generation so als Modeerkrankung nachgesagt wird. Und das einfach so ein bisschen eine Ausrede sei, dass die jungen Leute einfach nicht mehr arbeiten wollen oder so schnell so überanstrengt sind, obwohl es gar nicht stressig sei. Da hat aber die AOK in der Auswertung ihrer versicherten Daten schon 2022 festgestellt, dass umso älter die Leute sind, desto häufiger erkranken sie auch an Burnout. Und das sind gar nicht die jungen Leute, die da die Spitze anführen. Und damit fehlen natürlich auch diese alten Leute langfristig als Arbeitskraft. Und das ist jetzt meine These. Selbst wenn die Gen Z nicht mehr so durchballern wollen würde, ja, wenn diese ganzen Zuschreibungen an die Gen Z stimmen würden, wäre das vielleicht auch gar nicht so schlecht für die Produktivität und den Arbeitsmarkt, weil sie dann tendenziell vielleicht im Alter, wo die meisten Leute eben an Burnout erkranken, eben nicht an Burnout erkranken. Und damit eben auch länger dem Arbeitsmarkt und konsistenter dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Ich denke, oder ich beobachte, ich meine wahrzunehmen, dass gerade bei jüngeren KollegInnen, also gerade bei denen, die momentan aus dem Studium kommen, die ins Volo starten oder so, da ist so ein Druck dahinter, in einer positiven Art und Weise auch. Also über die Gefahren und so weiter reden wir sowohl bei Druckausgleich in anderen Folgen als auch heute wahrscheinlich nochmal. Aber da ist so ein Anspruch dahinter, so ich will das, gib mir diesen Platz, ich habe den verdient, ich kämpfe mich hier nach vorne, ich krall mich hier auch durch BAföG-Dschungel und sinkende Volo-Zahlen und so weiter, ich krall mich da nach vorne, das muss ich sagen, da nehme ich, während wir ja auch sehr momentan auf, und viele, die ja auch hier im Podcast in unserem Alter oder ein bisschen älter auch zu Gast sind, wo wir alle auch wieder sehr stark versuchen, mehr auf Work-Life-Balance zu achten, mentale Gesundheit und so weiter, nehme ich so einen positiven und manchmal vielleicht auch gefährlichen Anspruch der Gen Z wahr, dass ich da echt gespannt bin, da heute ein bisschen dahinter zu gucken. Weil ja nicht nur wir strugglen vielleicht damit ein bisschen, die Anfang 20erInnen zu verstehen, sondern auch natürlich immer mal wieder Personalverantwortliche. Also es gibt ja total viele, die müssen die Leute einstellen, die müssen die so ein bisschen ausklamüsern, gucken, was hinter denen steckt, weil sie zum Beispiel für die Volo-Jahrgänge, für Praktika etc. halt auch dann die Leute kennenlernen. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir einmal uns auch Einschätzungen holen von genau solchen EntscheiderInnen. Und deswegen habe ich verschiedene angeschrieben. Ich habe tatsächlich nicht so viele Rückmeldungen bekommen, weil lustigerweise auch die eine oder andere Person meinte, ah, das muss ich dann mit der Unternehmenskommunikation absprechen, ob ich dazu was sagen darf. Wo ich dann, okay. Aber jemand, der direkt reagiert hat und total sich, glaube ich, auch über die Anfrage gefreut hat und dazu uns einen ganz kurzen Input einfach mitgeben wollte, war Lea Thies, die Günther Holland Journalistenschule der Augsburger Allgemeinen gegründet hat, beziehungsweise diese gerade leitet. Sie ist selbst seit über 20 Jahren jetzt inzwischen in der Branche Journalistin und Reporterin. Und von ihr wollte ich mal wissen, gerade aus einer Sicht von einer Generation, die noch mal ein bisschen älter ist, ich würde mal so vermuten Generation X, aber vor allem einfach diese EntscheiderInnen-Riege, was macht denn laut ihr, ihrem Eindruck nach, die Gen Z eigentlich aus? Was macht sie potenziell stark? Und wo könnten aber auch schon erste Konflikte lauern, wenn sie über einfach nur die Generationen und Altersunterschiede nachdenkt?
Die Stärken, die sind kritisch, hinterfragen und sind zudem äußerst vernetzt und digital affin. Klar, sind ja auch alles Digital Natives. Konfliktpotenzial besteht, denke ich, dort, wo es in der Medienbranche noch hierarchische Strukturen gibt, in denen noch nicht auf Augenhöhe kommuniziert wird. Wenn sich zum Beispiel junge Menschen dann äußern, was sie irritiert oder was sie anders sehen, kann das auf Unverständnis stoßen, weil das früher ja nicht Usus war, dass der Azubi sagt, was ihm nicht passt oder dass er Veränderungen fordert. Ich denke allerdings, früher haben sich die Jungen auch schon Veränderungen gewünscht, wertschätzendes Feedback zum Beispiel, wer möchte schon angeblafft werden. Sie haben sich allerdings nicht getraut zu artikulieren. In Fachkräftemangelzeiten ist das nun anders.
Ich denke, sie sind sehr engagiert, sie möchten partizipieren, gestalten, Dinge vorantreiben. Sie hinterfragen Strukturen, Workflows und sprechen auch mutig an, was sie bewegt oder was auch ihnen wichtig ist. Das finde ich sehr bemerkenswert und ich finde, da liegt auch sehr viel Potenzial für Veränderungen für die Firmen drin. Ich denke, es ist wichtig, dass man diesen jungen Menschen einfach zuhört, weil die sind ja schließlich die Zukunft.
Würdest du denn prinzipiell dieser Einschätzung von Lea Thies dazu stimmen?
Absolut. Ich glaube vor allem dieser Punkt, den sie angebracht hat, dass junge Leute mit einem anderen Anspruchsdenken, was das Kommunizieren von Problemen, das Kommunizieren von Dingen, die sie auch stören, angeht. Und ich glaube, das ist aber ja auch eine unfassbare Chance. Also ich glaube, es ist eine unfassbare Chance, Hierarchien, sage ich jetzt mal, zu missachten. Ja. Und dann auch ganz proaktiv Probleme anzusprechen. Das ist ja häufig das, was in so etablierten Strukturen falsch läuft, dass quasi sich keiner traut, mehr dem Chef, der Chefin zu sagen, was hier eigentlich alles Blöde passiert und deshalb so Unternehmen sich auch gerne mal verrennen können. Und ich glaube, das ist total hilfreich. Das braucht aber natürlich auch das Erkennen dieser Situation des Vorgesetzten, des Unternehmensleiter, des Unternehmens, der Unternehmensleiterin, weil ansonsten das natürlich zu massiven Konflikten führt. Damit habe ich auch Erfahrungen gemacht, ne, weil ich glaube ich auch schon immer so eher so ein rebellischer Typ war. Das heißt jetzt nicht, dass das immer super konstruktiv war, was ich da geäußert hat. Das muss ich auch ehrlicherweise zugestehen. Aber sobald dieses Feedback dieser jungen Leute konstruktiv ist, dann glaube ich, ist das ein unfassbarer Mehrwert für Unternehmen.
Ja, wie gesagt, insofern natürlich auch dann EntscheiderInnen, AuftraggeberInnen und Redaktionen mit ihnen dann auch in den Dialog treten wollen. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Faktoren, oder ist es zumindest für mich, kann ich für andere sprechen, aber für mich zumindest ist diese Offenheit und auch eine Offenheit gegenüber Generationen, ohne da irgendwelche Konflikte und Gräben aufzumachen, ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, ob ich mich dann wohlfühle, ob ich motiviert bin, ob ich das Gefühl habe, ich kann hier jetzt irgendwie mitbestimmen und kann was mitmachen. Und in der Vorbereitung für diese Folge haben wir uns ja ganz viele Umfragen und Studien und so weiter auch angeguckt. Und also erstens, ich habe noch nie so viel zu einem Thema gefunden. Zweitens, ich habe noch nie so ein differenziertes Bild auch einfach gefunden. Also es ist einfach eine Generation, die gerade unfassbar stark erforscht wird und wo hinterfragt wird. Also zum Teil widersprechen sich Umfragen auch ehrlicherweise. Deswegen haben wir auch nicht alle mit reingenommen. Aber was ich sehr interessant fand, war eine relativ aktuelle Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young, die herausgearbeitet hat, dass gerade jüngere Mitglieder des Arbeitsmarktes, also die Gen Z, gar nicht mal so krass motiviert sind, bei ihren Arbeitgebern aktuell das Beste zu geben. Also ja, ich gehe arbeiten. Und auch tatsächlich, wir packen auch all die Quellen für diese Informationen nochmal in die Shownotes, aber tatsächlich arbeitet die Gen Z auch kaum merklich weniger in der Stundenzahl als ältere Generationen. Also wir reden da wirklich irgendwie von 0,9 Unterschied oder sowas. Und es sind auch mehr Gen Zler, also mehr junge Leute momentan auf dem Arbeitsmarkt, in Arbeit, in Vollzeit- oder Teilzeitarbeit als noch vor 10 Jahren. Das heißt, es passt alles, aber sie sind eben nicht so motiviert, ihr Bestes zu geben, im Gegensatz zu anderen Generationen. Das heißt konkret, dass bei der Gen Z nur 43% motiviert sind, überhaupt ihr Bestes zu geben, und bei den Babyboomern sind das immerhin 20% mehr, also 63%. Und da kommen wir halt an diesen Punkt der Arbeitszufriedenheit natürlich. So, was geben uns denn Arbeitgeber? Was geben Arbeitgeber und Geberinnen der Gen Z überhaupt, damit sie sagen, ja, geil, hau ich jetzt rein, dir gebe ich meine 100%, dir gebe ich alles, hier möchte ich auch Vollzeit arbeiten vielleicht und hier committe ich mich, weil ich eben mehr bekomme als vielleicht ein Obstkorb.
Ich glaube, die Arbeit im Journalismus ist auf vielen Ebenen deutlich schwieriger geworden, als sie das noch früher war. Also Leute wollen nicht mehr mit Journos reden. Leute haben kein Vertrauen mehr in Journos. Budgets werden kleiner, die Ergebnisse müssen aber natürlich trotzdem journalistisch gut sein. Journos müssen verstärkt gegen Fake News angehen, heißt beispielsweise auch Quellen doppelt und dreifach checken und die eigene Arbeit auch transparent machen. Gesellschaftliche Themen, die belasten zusätzlich natürlich auch im Privaten. Dazu muss ich aber auch sagen, gesamtgesellschaftlich bleiben unsere Ängste tatsächlich relativ konstant seit 1992. Da gibt es eine Langzeitstudie der R&V-Versicherung. Aber im Journalismus, das ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung, da merken wir ja auch in 4 Jahren Druckausgleich, sind die Ängste schon da und auch vorhanden. Und trotz dieser ganzen Sachen läuft alles. Und trotzdem gibt es weiterhin guten Journalismus. Das heißt ja, irgendjemand muss dann einen echt guten Job machen und sich offenbar auch den Arsch aufreißen. Und das sind sicherlich nicht nur die alten Hasen.
Absolut. Und gleichzeitig kann ich auch jeden verstehen bei all den Punkten, die du gerade genannt hast. Also jede Person verstehen, inklusive uns selbst im Übrigen. Also da würde ich auch gar nicht so einen krassen Generationenunterschied machen. Die sagen, ja, ich will halt auch Sicherheit haben und ich will eine Perspektive haben und eine Zukunft und ich will, dass die Redaktion nicht weggekürzt wird und ich will weiterhin meine Dokus machen oder für mein Blatt schreiben, je nachdem, was es ist, was ihr tut. Ich verstehe jede Person, die aktuell sagt, mein Gott, ich weiß nicht mal, ob es meinen Arbeitsplatz oder die Auftragslage in den nächsten Jahren so überhaupt noch geben wird. Um uns herum knallt es ja auch momentan nur so vor Kürzungen, keine Neueinstellungen mehr und so weiter. Ja, wir haben in unserem Kassensturz auch analysiert, dass es im Gehalt am Ende momentan gut oder zumindest stabil aussieht. Aber all diese soften Faktoren drumherum, das entscheidet doch, mit welcher Laune ich am Ende da zum Arbeitsplatz gehe. Das entscheidet doch, wie viel Bock ich am Ende habe oder ob ich es vielleicht dann doch lasse und auf Quiet Quitting vielleicht gehe.
Ich sehe da auch die Verantwortung tatsächlich nicht bei den Angestellten und den MitarbeiterInnen, sondern ich sehe da die Verantwortung bei den GeschäftsführerInnen, ne? Also wenn die Leute das Gefühl haben, also die Älteren jetzt, wenn die das Gefühl haben, ach, die junge Generation, die hängt sich ja gar nicht mehr zu 100% rein, dann ist es doch meine Aufgabe als GeschäftsführerIn, das ist ja quasi Kern meiner Tätigkeit, zu überlegen, okay, wie kann ich denn dann meine Unternehmung aufstellen, damit das funktioniert und wie kann ich vielleicht die MitarbeiterInnen mehr motivieren oder zumindest nicht demotivieren. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, den ich auch schon ganz oft erlebt habe, dass gar nicht die eigentliche Arbeit das Demotivierende ist, sondern vielleicht die Rahmenbedingungen außenrum oder das, was ich dann zusätzlich noch aufgetragen bekomme oder wie Kritik an meiner Person geübt wird oder auch einfach, was mir kommuniziert wird. Und wenn diese Leute diese Situation als so unfassbar dramatisch wahrnehmen mit der Gen Z, dann bringt es nichts, darüber zu meckern, sondern dann müssten sie das Ruder in die Hand nehmen und sagen, okay, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Ich werde sie nicht verändern können. Du wirst du wirst diese Leute erstmal nicht so schnell verändern können. Dann muss ich aber Rahmenbedingungen schaffen, die ja mir vielleicht dann 100% Gewinn, nur 95% Gewinn geben. Ich meine, das zeigen ja auch Tests, die in den letzten Jahren laufen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern zur Vier-Tage-Woche. Das ist durchaus etwas, was funktioniert. Klar ist das neu und klar ist das Aufgleisen von solchen Veränderungen unfassbar anstrengend. Ja, well, das ist halt aber nun mal, Dinge verändern sich und da muss man entweder mitziehen oder mit den Konsequenzen dessen leben. Aber die Pflicht dafür sehe ich dann nicht bei den jungen Leuten, sondern eben bei den Geschäftsführern.
Und umgekehrt das auch zu verlangen, das einzufordern und die Ansprüche zu stellen, finde ich, zumindest zu diesem Punkt, wo wir jetzt gerade hier sind, finde ich nicht frech, um unsere Eingangsfrage auch hier mal so ein bisschen aufzugreifen. Ich finde das nicht frech, für gute Arbeitsbedingungen einzustehen und gewisse Ansprüche zu haben, weil offensichtlich gibt es eine Motivation, sie ist da, das zeigt sich auch in den Zahlen von jungen Leuten, die eben gerade auf dem Arbeitsmarkt sind, beziehungsweise die in Arbeit sind, die auch jung schon anfangen zu arbeiten, auch weil Studienabschlüsse ja immer früher gemacht werden etc. Und es gibt ja auch den Nachwuchs im Journalismus. Und an sich dann zu sagen, ey, ich will das haben, gib mir das, ich bin dafür auch eine gute Fachkraft und du kannst mich auch vielleicht sogar eine Weile halten. Vollkommen fair, ganz ehrlich. Und dann im Gegenzug aber auch zu sagen, wenn du mir das nicht gibst, dann bin ich halt vielleicht auch nach 1 oder 2 oder 3 Jahren wieder weg, weil ich weiß, dass ich gesucht bin demografisch auf dem Arbeitsmarkt, auch vollkommen fair.
Da muss ich übrigens auch gleich nochmal erwähnen, es gibt einen wunderbaren Quarks-Beitrag zu diesem Thema, Gen Z ist faul und so, die da diverse Dinge debunken, und in diesem Beitrag wird auch an einer Stelle erwähnt, es geht bei vielen Punkten gar nicht um Generationen, weil du die gar nicht so pauschalisieren kannst. Das ist tatsächlich auch einfach eine Form von Altersdiskriminierung, wenn du gegen gewisse Generationen wetterst, sondern dass das einfach Typsache ist. Als ob jetzt jemand, der 1996 geboren ist oder jemand, der 1995 geboren ist, also die das ist ja nicht so, dass da einfach so eine Grenze ist, sondern sind alle Leute komplett anders. Beziehungsweise auch natürlich kann man sich auch, wenn man schon 40 ist und einfach sich aktuelle Debatten mitverfolgt und Entwicklungen mitverfolgt und die einen natürlich genauso betreffen können wie eine junge Generation. Nicht alle, die 40 sind, haben ein Haus, ein Auto und sind finanziell abgesichert. Das ist ja weit weg von jeglicher Realität. Das heißt, politische Veränderungen betreffen ja auch diese, jetzt beispielsweise im wirtschaftlichen Bereich, betreffen natürlich auch diese Menschen. Und auch diese Leute können sich dann verändern und beispielsweise sagen, ja, boah, Arbeit ist gar nicht mehr so der Mittelpunkt meines Lebens. Ich möchte mich lieber auf andere Dinge konzentrieren. Nur nochmal das, dass wir das nochmal mit erwähnt haben.
Ich merke, das musste auch nochmal von der Seele. Ja, wir sind auch jung und da auch einfach zu krasse Gräben zu ziehen, würde ich auch sagen, das bringt uns auch nicht weiter. Trotzdem, wir müssen uns natürlich mit Leuten unterhalten. Und das haben wir in Vorbereitung auf die Folge auch getan. Ja, wir müssen uns trotzdem mit den Leuten unterhalten, die von sich selbst auch sagen, ich bin typisch Gen Z vielleicht oder ich bin faul. Verstehe. Also. Mit denen hätten wir uns auch nochmal gesondert unterhalten können. Aber das ist dann, glaube ich, das wird dann nur anonymisiert wahrscheinlich möglich sein. Aber wir haben uns natürlich, um einfach die Gen Z besser kennenzulernen und um auch nochmal vielleicht Unterschiede, wenn es auch nur feine Unterschiede sind zwischen Gen Z und Millennials und anderen Generationen und generell einfach so Mindset-Unterschiede kennenzulernen, haben wir uns eine Person gesucht, die die Gen Z kennt wie kaum jemand anderes, weil sie von sich selbst sagt, sie ist Gen Z-Journalistin, also die Gen Z-Journalistin eigentlich, und das ist Carlotte Bru. Carlotte ist freie Journalistin, sie ist Content-Creatorin, sie ist Spiegel-Kolumnistin, sie ist freie Autorin, Podcasterin und ist auch noch an der DJS aktuell in der Masterklasse. Ich habe zwar immer noch nicht rausgefunden, wie sie alles unter einen Hut bekommt und wann sie tatsächlich Pause macht. Ja, es ist wirklich.
Okay, also Carlotte ist
nicht. Ist schon faul. Mal, genau, das können wir schon mal, bevor wir auch nur einen Ton gehört haben, können wir schon mal sagen, nicht faul auf jeden Fall. Sie ist aber auch Mitte 20 und eben, ja, macht unter anderem Aufklärungskontent auf Instagram und TikTok darüber, wie Journalismus funktioniert, aber eben auch, wie Gen Z tickt oder Style-Tipps, Style-News, Stilphänomene erklärt sie. Also wirklich eine komplett bunte Mischung. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen für diesen Podcast, aber auch für das Journalist-Magazin, wo es noch ein längeres Interview gibt.
Das Titel-Interview.
Mit Carlotte darüber, wie sie Journalismus und Content Creation voneinander trennt, wie sie aber auch moralische Ansprüche gegenüber JournalistInnen sieht und wo sie auch die Eigenarten der verschiedenen Generationen sieht. Darüber haben wir nochmal ausführlicher für das Heft gesprochen. Das findet ihr ab, wenn dieser Podcast rauskommt, einen Tag später auch im Fachhandel, beziehungsweise könnt ihr das Interview dann auch online bei journalist.de nachlesen.
Ihr seid ja alle AbonnentInnen dieses tollen Magazins.
Aber wir wollen sie natürlich auch hier in dieser Podcast-Folge zu Wort kommen lassen. Und ganz besonders finde ich bei ihr, dass zwischen all dieser Berichterstattung und all dieser Erklärung von Stilphänomenen, von auch irgendwelchen privaten Coming-of-Age-Gefühlsreflexionen und Analysen oder Eindrücken in ihr Privatleben, dass da auch ganz, ganz viel Aufklärung über die realen Hürden und Absurditäten in unserer Branche stattfindet. Und das hätte zumindest ich in meinem Berufseinstieg auch wirklich zu schätzen gewusst. Hast du das Gefühl, dass das der Grund ist, warum die Leute dir zuhören und zuschauen, dass sie eben bei dir Orientierung finden, dass sie ein bisschen behind the scenes finden?
Also mir folgen schon, glaube ich, viele junge Mädels, die Lust haben, in der Medienbranche zu arbeiten. Und ich kriege ja auch schon regelmäßig so Anfragen, wo mich gehört halt nach so Karrieretipps fragen oder fragen, was ich machen würde an ihrer Stelle oder so nach einer Einschätzung bitten. Also ja, von dem her erreiche ich, glaube ich, auf jeden Fall so eine Zielgruppe. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch in letzter Zeit gemerkt, dass schon mein Content, der jetzt nicht nur mit Journalismus zu tun hat, weil ich habe da ja auch so eine Mischung, also ich mache ja auch so irgendwie Lifestyle-Themen und so Mode auch, Beziehung und Gefühle und so, dass diese Videos eigentlich am Ende noch mehr Leute auch erreichen. Ich glaube, so in unserer Bubble, auch selber als Journalisten, wir nehmen uns immer sehr wichtig und denken, dass das alle anderen auch so sehen. Aber wenn man mit der Otto-Normalbevölkerung redet, sind gar nicht immer alle so begeistert irgendwie von Journalismus oder von der Arbeit, die wir machen. Und ich denke, dass es daran liegt, dass es halt voll lange so auch ein bisschen von oben herab war. Und so mäßig, wir sagen euch irgendwie, wie die Realität ist oder irgendwie was ihr zu denken habt, überspitzt gesagt. Und das hat sich jetzt halt voll verändert durch Social Media. Und ich finde, so müssen wir halt jetzt auch kommunizieren, ne? Also wir machen ein Angebot von vielen.
So ein richtiger Reality-Check war das Video, in dem du deinen Eltern einen deiner ersten großen Artikel gezeigt hast, wo du in der SZ einen ganz großen Artikel, ich glaube sogar eine ganze Seite hattest, deinen Eltern das gezeigt hast und sie wirklich beeindruckend unbeeindruckt waren, so ein bisschen, so wirkte es nach außen hin. Ist das auch der Effekt, den du da so ein bisschen, wo du es auch vielleicht so ein bisschen entzaubern kannst oder willst, oder passiert das automatisch, dass du einfach mal zeigst, okay, was für uns in unserer Welt total groß und riesig ist und was auch zu Recht als Karrierestep irgendwie gefeiert werden kann, das können wir manchmal unseren Eltern, gerade wenn wir so erste GenerationsakademikerInnen oder JournalistInnen sind, das können wir denen manchmal gar nicht so krass nahe bringen.
Ja, safe. Also ich bin auch irgendwie immer noch schockiert, dass ich noch nicht die Tagesthemen moderiere. Wo ich angefangen habe mit Journalisten, war ich immer so, hä, irgendwie ist doch alles voll einfach. Ich kann voll gut schreiben, so. Ich konnte schon immer gut schreiben. Ich durfte in der Schule immer meine Klausuren vorlesen, weil die so gut geschrieben waren und so. Ich habe
wo bleibt meine Verhaltensanordnung beim Spiegel? Wann werde ich Chefbewerberin?
Ja, dann habe ich so angefangen, irgendwie in diesen Beruf reinzugehen und irgendwie plötzlich, hatte nur Steine im Weg, so, ne? Ich habe ein Praktikum nach dem nächsten gemacht und niemand hat mir eine Stelle angeboten. Ich dachte auch, dass ich nach dem ersten Praktikum direkt eine Stelle angeboten bekomme.
Wir hören das ja auch ehrlicherweise, aus anderen Branchen hört man das ja auch durchaus, also da ist es nicht so, also viele meiner FreundInnen arbeiten dort, wo sie ihre Praktika während des Studiums gemacht haben, jetzt in Vollzeitanstellung mit krassen Jahresgehältern, also.
Ja, vor allem, es ist ja, also wenn man noch mehr in die Branche reinkommt, sich den Weg nach innen erkämpft hat, dann stellt man ja fest, dass es auch noch mehr Obstacles gibt, abgesehen davon, dass man irgendwie keine Stellen nach dem Praktikum angeboten bekommt, sondern dass es ja trotzdem auch irgendwie nicht sonderlich gut bezahlt ist, vor allem als freie Person. Und dass es viel immer auch aus Überzeugung gemacht wird. Und dass es auch diese Anspruchshaltung gibt, also auch diese ethische Anspruchshaltung als Person, die im Journalismus arbeitet, dass man halt ja der beste Mensch auf der Erde sein muss irgendwie. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht daran, dass bevor ich im Journalismus war, Leute mir Nachrichten geschrieben haben, warum ich so oft fliege. Und also das ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich finde, das ist schon so in der Bubble auch so eine Debatte irgendwie, was darf man machen mit in seinem Privatleben überhaupt? Und das ist ja eigentlich irgendwie auch auf eine Weise grenzüberschreitend.
Was würdest du denn sagen? Wie definiert Gen Z, wie definierst du denn auch einfach Erfolg in der Karriere? Heißt das für dich, schreiben auf jeden Fall für eines der großen Häuser?
Also ich spreche immer gern für die Gen Z, aber eigentlich kann ich es natürlich nicht, weil es heterogen ist. Aber ich glaube, ich passe trotzdem halt voll gut so in meine Generation und auch in das, was es so für so Erhebungen gibt. Also was öfter genannt wird an sich als Karriereziel, ist schon einfach Erfolg. Und da wird oft gesagt, dass halt man erwartet, dass es durch Fleiß und Ehrgeiz passiert oder dazu kommt. Und das ist bei mir auf jeden Fall auch der Fall. Und was ich auch irgendwie überraschend fand, weil ich dachte, das wäre nur bei mir so, aber anscheinend ist es auch bei 80% der Gen Z so, zumindest aus der Studie, die ich gelesen habe, Geld ist auch voll der wichtige Faktor dafür oder für meine Generation, dass man sich als erfolgreich fühlt. Und ich möchte schon gut entlohnt werden für meine Arbeit und keine Geldsorgen haben. Und ja, ich möchte mit meiner Arbeit viele Menschen erreichen, weil ich persönlich mich auch als Advokatin so halt irgendwie für Journalismus sehe, aber vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger oder ein bisschen mehr auf so einer Ebene erstmal Leute reinzuziehen, die vielleicht jetzt nicht die krasse Wirtschaftsreportage lehren wollen oder so ein komplexes politisches Thema, sondern erstmal überhaupt vielleicht eine Annäherung brauchen oder eher auch einen Unterhaltungsanspruch haben an journalistische Arbeit.
Ich glaube, ich habe die Umfrage gefunden, auf die sich Carlotte an der Stelle bezogen hat. Und da finde ich besonders interessant, die wurde 2024 veröffentlicht, es wurde 2023 gemacht, also relativ aktuell, dass nicht nur 81% der Gen Z die Verdienstmöglichkeiten als sehr wichtig oder wichtig erachten, sondern dass der gesellschaftliche Sinn des Jobs als Motivator oder als Anspruch für die Arbeit erst auf Platz 6 kommt. Und das finde ich krass, weil das hätte ich bei uns, würde ich bei uns in Anführungszeichen, bei den Millennials, nicht so stark einschätzen. Also ja, Sicherheit im Job, Arbeitsplatzsicherheit, finanzielle Stabilität. Ich glaube, das ist alles in den letzten Jahren auch einfach nochmal einen anderen Stellenwert bekommen. Aber dass der gesellschaftliche Sinn so weit hinten kommt im Durchschnitt, nicht auf Journalismus bezogen, finde ich schon krass, weil ich würde vermuten, dass einfach dieser Idealismus im Journalismus noch mal wichtiger ist. Und das clasht ja dann total auf diese Generationeneigenheit, da auch einfach sich gute Verdienstmöglichkeiten und Arbeitsplatzsicherheit zu wünschen.
Ich glaube, auch da ist der Job des Journalisten, der Journalistin auch einfach immer mehr einfach ein Job. Es ist meine Arbeit. So. Und wenn ich diese Arbeit mache, auch wenn ich da vielleicht nicht 120% reinstecke, sondern vielleicht auch nur mal 80, aber das Ergebnis ja trotzdem offensichtlich gut ist, sonst würde mich dieses Ergebnis niemand produzieren lassen. Das ist ja weiterhin so, ne? Da gucken immer so viele Menschen drauf. Wenn das alles blöd wäre, dann würde mich das ja niemand machen lassen. Dann kann ich ja aber quasi auch erwarten, dass ich dementsprechend gut entlohnt werde. Ich finde da eh dieses Altersding, ne? Warum soll denn jetzt per se jemand, der erst 3 Jahre im Job ist, so viel weniger Geld verdienen als jemand, der 15 Jahre im Job ist? Wenn, natürlich, klar, beispielsweise die Verantwortungen ähnlich groß sind, ne? Natürlich verdiene ich weniger als mein Geschäftsführer. Das leuchtet mir ein, das ist auch absolut in Ordnung so, weil die Sorgen, die der hat und die er lösen muss, das muss ich selbst nicht, ne? Aber wenn jetzt ein Redakteur, der 20 Jahre älter ist, für dieselbe Artikellänge das Dreifache bekommt wie ich, dann finde ich das sehr komisch, ne? Weil dann ist das einfach nur, dann dann ist es ja auch in gewisser Weise eine Form von Altersdiskriminierung, weil an sich hat es dann nichts mit meiner Arbeit an sich zu tun, sondern einfach nur mit meinem Alter. Das ist ja blöd. Abgesehen davon natürlich, dass die Gen Z alle faul sind und nicht arbeiten wollen, aber die große Kohle wollen, das finde ich auch scheiße. Also ganz ehrlich, irgendwo hat der Spaß auch mal ein Loch, ne?
Gerade im Zusammenhang mit der Deutschen Journalismusschule hast du ja auch öffentlich gemacht, dass du dich lange und intensiv darauf vorbereitet hast und hast ja, Zitat, gesagt, du hättest gar nicht gedacht, dass es funktionieren kann, weil du gar nicht geeignet dafür seist.
Ich bin nicht nur angetrieben, weil ich hier erreichen will, weil ich eine krasse Karriere haben will oder so, sondern auch aus einer Unsicherheit und aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus. Und ich habe halt so viele negative Erfahrungen in der Vergangenheit schon gemacht, dass ich kurzfristig meinen Job verloren habe oder dass ich gemerkt habe, wenn ich halt 3 Artikel im Monat schreibe, kann ich auch nicht davon leben, dass ich einfach voll das Bedürfnis danach hatte, nochmal so einen sicheren Hafen zu haben für eine Zeit.
Wie wichtig ist es dir denn, dann diese Emotionen und diese Selbstzweifel vielleicht dann auch nach außen hin zu deiner Community, zu denen, die dir folgen, aber auch, ehrlicherweise muss man ja auch mal mit bedenken in unserem Job, auch an mögliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber, das dann mit rauszugeben und zu spiegeln und da sich auch so ein bisschen ehrlich zu machen an der Stelle und verletzlich.
Ich weiß, dass viele Leute das komisch finden, dass ich das mache, auch weil ich ja schon oft auch so die Branche an sich kritisiere und das fällt für mich so in die gleiche Kategorie, weil dadurch, dass ich das mache, erschwere ich meinen eigenen Weg auch. Und ich habe mich lange gefragt, weshalb ich das tue, weil, wie gesagt, ich bin eigentlich getrieben, ich will weit kommen. Und es ist eigentlich dann auch vielleicht nicht so klug. Aber
kenne ich das Gefühl.
Ja, es ist, aber ich meine, ich weiß nicht, für mich ist am Ende dann die Transparenz noch wichtiger als mein eigener Erfolg.
Hast du dann auch wirklich das Gefühl, das verbindet dich dann auch mit anderen JournalistInnen und anderen Gen Z-VertreterInnen? Dieses Gefühl, diese Imposter-Gefühl, den man ja manchmal hat oder auch die Selbstzweifel? Könnt ihr darüber auch relaten?
Boah, ich finde es schwer zu sagen, weil ich glaube, dadurch, dass ich halt so darüber spreche, sind andere JournalistInnen oder meine Mitmenschen halt auch offener, das selber dann irgendwie so Schwierigkeiten zuzugeben. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch eigentlich innerhalb der Bubble auch offen so darüber gesprochen wird untereinander. Aber das Leute sich halt nicht so trauen, sich öffentlich hinzustellen und das anzusprechen, die Schwierigkeiten, die sie hatten, sondern das ist dann immer nur so hinter verschlossenen Türen oder irgendwie unter 3 oder keine Ahnung. Dabei wären wir alle viel stärker, wenn wir offener darüber sprechen würden, welche Schwierigkeiten wir haben.
Da kann ich einen guten Podcast empfehlen, der heißt Druckausgleich. da verquatschen sich auch immer 2 Leute und teilen manchmal ein bisschen zu viele Dinge vielleicht an der einen oder anderen Stelle.
Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass es immer nur am Ende die richtige Entscheidung war, ehrlich zu sein und so zu sein, wie ich bin. Weil erstens Menschen das merken und zweitens, wenn irgendwer das nicht mögen würde, wie ich bin, macht es ja irgendwie auch keinen Sinn, mit der Person arbeiten zu wollen, weil dann würden wir ja früher oder später aneinander geraten und dann ist es halt einfach kein Match. Also daran, da komme ich ja dann auch nicht so viel weiter mit, wenn ich erst irgendwas vortäusche, was ich nicht bin oder was ich nicht leisten kann.
Ich frage mich, ob das bei anderen Generationen so ankommt, ob die das verstehen können oder ob die uns dann einfach nur, ich sage jetzt mal, eine Markenbildung sozusagen vorwerfen und ein Social-Media-Geheischere oder wie auch immer man es nennen möchte.
So von meiner Family kriege ich halt oft mal so Feedback, dass sie es manchmal nicht so befürworten, was die Sachen nicht öffentlich mache oder wo ich drüber spreche, dass ich mir selber damit schaden würde. Ich finde, das passt eigentlich auch zu dem, was ich gesagt habe, weil halt ältere Generationen, die das oft halt dann nicht so transparent ansprechen, sondern eher sich so ihren Teil denken und sich denken, ja, okay, mit der arbeiten wir einfach nicht. So. Deswegen, also ich habe schon das Gefühl mal gehabt, dass ich vielleicht einen Nachteil dadurch habe, dass ich so präsent auf Social Media bin oder dass ich irgendwie gewisse Themen anspreche, weil es halt schon, glaube ich, Unternehmen gibt, Medienhäuser gibt, Rundfunkanstalten gibt, die lieber jemanden haben, der einfach eine Arbeitsbühne ist und das macht, was gemacht werden muss und keine Personal Brand irgendwie sich nebenbei aufbaut, so, weil es natürlich auch schon einschüchternd sein kann. So, vielleicht liegt das auch daran, dass die Generationen über uns halt selber so voll geprägt dadurch sind, dass sie das immer machen mussten. Dass für die das voll auch so die Boomer, die hatten so einen hart umkämpften Arbeitsmarkt, die mussten halt voll angepasst sein, um irgendwie weiterzukommen. Und die mussten dem Chef irgendwie zu Füßen liegen, jetzt zugespitzt gesagt, weil sonst wäre halt einfach jemand anders gekommen. Und da hat ja meine Generation jetzt das Privileg, dass wir ja eher umkämpft sind als ArbeitnehmerInnen und ja, deswegen uns ja, vielleicht eher aussuchen können, für wen wir arbeiten wollen. Und ja, also ich glaube, dass es dann bei der älteren Generation, wenn sie damit nicht gut umgehen können, dass jemand gewisse Themen anspricht oder eine Meinung hat, aus denen so unterdrückte Gefühle irgendwie getriggert werden, dass sie das halt nicht konnten.
Das ist ja auch das, was Lea Thies vorhin in dem Ton gesagt hat, ne, dass da junge Leute kommen, die Probleme einfach ansprechen, ne, die den Chefs jetzt nicht zu Füßen liegen, sondern sagen, ich finde das scheiße, aus dem und dem Grund. Finde ich ganz schön, dass sie das hier auch nochmal aus ihrer persönlichen Perspektive heraus bestätigt. Und das ist ja auch etwas, ne, wir schreiben das die ganze Zeit dieser Gen Z zu, dass sie das so erfunden hat, aber, und das sagt sie ja auch, und das stimmt ja auch, wir haben ja einfach eine Veränderung im Arbeitsmarkt in unserer Branche, so, es ist nicht mehr so, dass wir um die Stellen kämpfen müssen, müssen wir schon, klar, ne, wir müssen schon irgendwie
es
gut sein.
Es gibt immer noch einen Wettbewerb, so dass wir die beste, wenn man die beste Stelle halt haben möchte und so, das ist gar keine Frage.
Genau, aber es ist schon auch ja so, dass unsere ArbeitgeberInnen schon auch um uns kämpfen müssen, so, und vielleicht wäre das mit jeder anderen Generation genauso passiert, hätte sich der Markt einfach zu einer anderen Zeit so entwickelt. Und das dafür kann die Gen Z jetzt gar nicht, dass es so ist, wie es ist.
Genau, der demografische Wandel ist sozusagen real und mit diesem Wissen kann man aber natürlich auch, und das finde ich absolut natürlich, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein so ein bisschen reinstarten. Also wenn ich schon weiß, ich werde wahrscheinlich gebraucht, dann muss ich natürlich immer noch meine Ausbildung ernst nehmen, ich muss Gehaltsverhandlungen ernst nehmen, ich muss das Handwerk ernst nehmen und auch, wie ich vielleicht diesen Beruf in seinem Idealismus und so weiter wahrnehmen und umsetzen möchte und so weiter. All das ja. Aber wenn ich weiß, prinzipiell werde ich gebraucht, dann kann ich auch sagen, wenn ihr mich braucht und wenn ich die Arbeit und die Energie da reingesteckt habe, um eine gute Journalistin zu werden, dann möchte ich bitte auch meinen Obstkorb haben und dann möchte ich bitte meine 4-Tage-Woche haben und Homeoffice und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, warum auch nicht? Man kann dann immer noch ein Nein bekommen, aber dann dürfen sich wiederum auch Arbeitgeber nicht wundern, dass wenn sie immer noch so agieren wie vor 20 oder 30 Jahren in einem veränderten Umfeld, dass es dann eben auch vielleicht Absagen oder eben Wegwanderung von guten, jungen JournalistInnen hagelt.
Wenn man das ja auch durchaus der Gen Z so ein bisschen nachsagt, und das zeigen ja auch Umfragen, dass auch zum Beispiel eben eine Work-Life-Balance und ein Feierabend und auch eine Wertschätzung der Freizeit eben deutlich größer gewichtet oder als bedeutender gewichtet wird, als es in anderen Generationen.
Es gibt halt nicht so eine Aussicht, wofür man arbeiten wollte, weil, wofür? Wir haben gerade eine Rezession, wir haben einen demografischen Wandel, wir haben eine schwierige Weltlage, eine Immobilie kann man sich auch nicht leisten. Also wofür, worauf soll ich hinarbeiten, dass es sich lohnen würde, so viel zu arbeiten, dass ich kein Privatleben mehr habe? Also das ist einfach unlogisch. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass wir halt so gute Arbeitsmarktchancen haben. Aber, also dass wir diese Forderung stellen können. Aber ich glaube, auf mich trifft das halt dann auch nicht so sehr zu, weil ich eben so ehrgeizig bin und weil ich da irgendwie Ziele habe. Also dass ich dadurch halt auch so einen Antrieb habe. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich viele junge Menschen gibt, bei denen das ähnlich ist. Also ich widerspreche jeder Person, die sagt, dass die Gen Z faul wäre. Das ist nicht der Fall. Es ist eine super ehrgeizige Generation, die auch voll bereit ist, hart zu arbeiten. Und die auch gut ausgebildet sind. Aber es ist halt die Frage, für wen oder für was arbeitet man? Und da haben wir halt höhere Ansprüche als die Generation vor uns.
Ja, und das völlig zu Recht.
Absolut. Ich finde, das ist eine absolut klare und für mich auch eine total klarstellende Forderung gewesen, weil diese ganzen Umfragen, die gehen mal in diese Richtung, in jene Richtung, die haben super viele Nuancen auch einfach in den Forderungen und ich würde auch total zustimmen, dass keine Generation, vor allem wo wir in einer Zeit des krassen Individualismus leben einfach und des persönlichen Erfolgs und der Konzentration des Ichs wieder auf das eigene Zentrum und so weiter, das ist einfach so unfassbar heterogen, dass man das sowieso kaum zusammenfassen kann. Aber, und ich finde deswegen, waren diese Einblicke, die uns Carlotta auch in die Generation gegeben haben, so wichtig. Es wird einfach so ein bisschen auch diese Ambivalenz spürbar, dass wir in einer Zeit leben, in der so vieles unsicher ist. Dass die Ressourcen im Journalismus immer und immer weniger werden. Und dass man gleichzeitig genau deswegen sagt, okay, aber ich muss mich jetzt nicht komplett dieser Negativspirale hingeben, sondern ich kann auch meine eigenen Ansprüche stellen, obwohl die Umstände immer, immer härter vielleicht werden. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich diese Generation, dass sich Carlotta als ihre Vertreterin so krass dann anlügt und dann irgendwie ein Märchen erzählen möchte, sondern sie stehen einfach dazu. Ja, das ist die Welt und das ist die Realität und gleichzeitig, hey, ich möchte so existieren, wie es für mich auch passt, weil das Märchen vom Wohlstand in der Mittelklasse gibt es für mich sowieso nicht mehr. Und ich darf mich nicht kaputt arbeiten, weil ich sehe, was es mit den Generationen vor mir gemacht hat. Sowohl mit den Millennials so langsam, als auch mit Generation X, als auch mit den Babyboomern. Ich finde, das ist ein absolut valider Ansichtspunkt und es hat mir so ein bisschen diese Brücke gebaut zwischen diesen verschiedenen Aspekten. Kannst du damit mit dieser We-Want-It-All-Mentalität so ein bisschen auch relaten? Oder tun sich da jetzt Gräben zwischen uns Millennials und der Generation Z auf, Luca?
Nee, ich glaube nicht. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich und das schlägt auch wieder da rein in diese Kerbe, sind die Generationen jetzt so unterschiedlich oder jedes Individuum da so unterschiedlich, ne? Weil ich fühle das absolut, dass was Carlotta auch am Schluss gesagt hat, warum sollte ich so sehr den Fokus, und das tue ich tatsächlich, und dafür werde ich auch immer wieder auch absolut zu Recht kritisiert von FreundInnen oder auch einfach von mir nahestehenden Personen, so viel Fokus auf diese Arbeit legen, wenn das schlussendlich dazu führt, dass ich mit dem, was ich da dann rausziehen kann, sowieso nicht so viel anfangen kann, was ich gerne machen würde, ne? Bleiben wir mal bei dem Ding, ich hätte gerne ein Haus irgendwann, so, das hätte ich sehr, 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 sehr gerne, aber selbst wenn ich dieses Ziel dann irgendwann erreichen könnte, ne, und mir so ein Haus irgendwie leisten könnte, dann ist ja trotzdem weiterhin die Frage, wie geht's mir denn dann eigentlich, wenn ich die ganze Zeit nur in der Arbeit hänge und mir darüber Gedanken mache? Und da bin ich sehr anfällig für, weil ich tue das die ganze Zeit. Wenn ich abends im Bett liege, mache ich mir Gedanken, spiele mir Gespräche durch mit irgendwelchen KollegInnen, mit Vorgesetzten, mit AuftraggeberInnen und so weiter. Also es ist so präsent in meinem Kopf und zieht mich dann auch immer wieder krass runter, ne? Also der einzige Moment, der kompletten Arbeitsfreiheit im Kopf, das habe ich tatsächlich nur, wenn ich meine langen Urlaube habe, so, wenn ich mal einen Monat raus bin, wenn ich eine Woche im Urlaub bin oder auch zwei, das bringt mir nichts.
Das glaube ich auch nicht und wir sehen es ja auch einfach an den Generationen vor uns und das war auch, finde ich, so ein schöner letzter Gedanke, den ich bei dem Gespräch hatte oder der mir auch jetzt nochmal sehr deutlich wurde. Wir sind auch mit Druckausgleich, aber auch viele, die ein bisschen älter sind vielleicht noch als wir, ich hatte so das Gefühl oder den Eindruck, dass es bei uns so ein bisschen angefangen hat, dass wir anfangen, über mentale Gesundheit im Job, im Journalismus, über Grenzen im Journalismus auch zu reden. Es gab in den letzten 5, 6 Jahren unfassbar viel Berichterstattung auch über Machtstrukturen, den Missbrauch von Macht in dieser Branche, über ungesunde Verbindungen zwischen Privatwirtschaft, Politik und Journalismus und so weiter und so fort, Burnout-Fälle und noch so, so vieles mehr. Wir sind Teil auch jetzt mal als Millennials oder generell einfach in dieser Berufsphase. Wir sind Teil einer Gruppe, die ganz klar sagt, das kann so nicht weitergehen, das kann so nicht sein. Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass die jetzt gerade kommen, die haben diese Forderung mit aufgenommen, mit dieser Forderung, die wir jetzt auch schon alle seit ein paar Jahren in den Arbeitsmarkt tragen, in unsere Redaktionen und Teams und in Volo-Jahrgänge etc. tragen, verbessern sich vielleicht langsam tatsächlich so ein bisschen die Dinge. Und mit diesem Selbstbewusstsein kann jetzt auch einfach eine Gen Z das tatsächlich ernsthaft verlangen, weil es nicht mehr in luftleeren Raum gesprochen wird, sondern weil die ganze Branche seit ein paar Jahren anfängt umzudenken. Und das war für mich so ein kleiner wholesome Moment, wo ich dachte, dann hat es vielleicht tatsächlich was gebracht. Und dass wir da aber natürlich noch nicht am Ende sind und vor allem weg müssen von pauschalisierenden Urteilen und Stereotypen und eine Generation ist so und die andere ist so und die wollen das und die sind faul und die sind ambitioniert und die geben alles und die geben nichts. Das hat auch nochmal Lea Thies zusammengefasst, weil sie sich das natürlich auch nochmal aus Entscheiderinnenperspektive ganz stark wünscht, damit es eben keine Generationenkonflikte dauerhaft gibt.
Kurzum, mehr Toleranz, mehr Zuhören und auch mehr Vertrauen. Junge Medienschaffende haben einen frischen Blick auf Zielgruppen und sie haben auch neue Ideen und sie sind natürlich auch inhaltlich näher an Leserinnen oder ZuschauerInnen von morgen dran. Wir tun gut daran, ihnen zu vertrauen und sie mal ausprobieren zu lassen, es einfach mal anders zu machen, als wir es schon immer gemacht haben. Dazu braucht es aber natürlich Zeit und auch Raum und den müssen wir ihnen geben. Wenn die Branche die Jungen von alten Workflows überrollen lässt, dann entgeht uns Potenzial wie auch Talent und letztlich entgehen uns dann auch neue Zielgruppen.
In Zeiten der Wahlergebnisse, die ihr jetzt schon seit einer Woche kennen, wir noch nicht, weil die Wahl erst übermorgen ist. Ich habe übrigens noch nicht gewählt. Ich gehe dahin.
Wenn du nicht gehst,
na, wir werden dich exposen.
Ich kenne sehr viele Menschen
in den... mitkriegen. Ich hoffe, das wird niemand mitkriegen, aber ich gehe
wählen. Ich erwarte Beweismaterial, so zumindest von außen vom Bürgerbüro.
Ich fotografiere meinen Stimmzettel ab.
Ja, oder von außen reicht.
Ach so, okay. Nee, ich gehe natürlich am Sonntag.
Weißt du, wie viele junge Leute ich kenne, die sagen, sie gehen dann vor Ort hin und sie machen es dann am Ende nicht? Ich finde das ganz schlimm.
Da ich ja nicht mehr so viel feiern gehe, bin ich am Sonntag auf jeden Fall fit und ich werde am Sonntag zur Wahl gegangen sein.
Okay, sehr gut. Ich bin jung, ich gehe feiern kommenden Samstag, um den Sonntag wiederum hoffentlich ein bisschen schon mal zu vergessen.
Rede das schön ein, dass du jung bist und ganz lang feiern gehen wirst am Samstag.
Hast du es noch nicht gesehen? Ich habe jetzt so, in meinen Haaren habe ich jetzt so zwei helle Strähnen vorne. Das ist das offizielle Erkennungszeichen für ich bin jung.
Klar.
Glaube ich.
Ja. Apropos feiern gehen. Feiern gehen ist ja häufig verbunden mit Alkohol trinken.
Das war die schlimmste Brücke der Welt, Luca. Aber okay, mach weiter, komm, auf geht's.
Ja, ich habe einen tollen Tipp. Eine Doku mal wieder in der ARD-Mediathek, die ihr euch alle angucken könnt. Ich fand die unfassbar gut gemacht. Wirklich, das hat mich aus filmerischer Perspektive und auch so Grafikdesign und so weiter so mega abgeholt. Und zwar geht es um die Doku Dirty Little Secrets, warum wir immer weiter trinken, von Julia Schweinberger, von Frederik Wipfler, von Lennart Bedford-Strom, von Sammy Kamis und Alexander Nabert. Das sind die Autoren, sind drei Teile, meine ich. Und es geht um Alkohol und warum Alkohol eigentlich in unserer Gesellschaft so unfassbar normal ist. Und das spoilere ich jetzt natürlich nicht, aber wie krass Lobbyarbeit von Alkoholfirmen quasi und wie krass Lobbyarbeit von der Alkoholbranche und das EU-Parlament, wie krass die verknüpft sind und dass es sogar im EU-Parlament so Trinkerclubs gibt, so Beer Drinkers of Europe und so. Das ist wirklich, es ist völlig absurd.
Mich wundert das gar nicht.
Und
aber
warum
ja.
wir trotz hinreichender Belege, dass Alkoholkonsum zu Krebserkrankungen führen kann, bis heute immer noch glauben, dass ein Glas Wein eine gute Sache ist und die Mittelmeer-Diät, das ist auch ein Stichwort, was da häufig genannt wird, was tatsächlich ein Kulturgut der Mittelmeerregion ist, dafür sorgt, dass wir immer noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, wie gefährlich eigentlich Alkohol trinken ist. In diesem Sinne, guckt euch diese Doku an und gern geht am Wochenende schön feiern. Nee, Spaß, ihr könnt natürlich trinken.
Zu meiner Rechtfertigung, ich werde wenig bis gar keinen Alkohol trinken, weil ich wenig bis gar keinen Alkohol trinke.
Ja, auch wenig Alkohol schon gar nicht so gut. Nee, Spaß jetzt. Also, das ist natürlich Blödsinn, aber Guckt euch diese Doku an, sie ist sehr gut gemacht, sie ist sehr mindblowing an verschiedenen Stellen, sie zeigt gut, wie politische Arbeit durchaus auch beeinflussbar ist durch Regionen, die dem Alkohol sehr zugewandt sind und PolitikerInnen, die aus diesen Regionen kommen.
Ich stimme zu, ich habe sie auch gesehen, sie ist sehr gut. Ich bin mir aber sehr sicher, dass du meinen Tipp der Woche nicht kennen wirst. Oder ich hoffe es zumindest, weil ich mag es, wenn ich dich auch ein bisschen überrasche. Ja. Ich habe etwas kennengelernt, was bei mir sehr viel mentalen Druck rausnimmt. Weil ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich lese zum einen sehr viele Newsletter und das bedeutet gleichzeitig, dass ich sehr viele E-Mails bekomme, die inhaltlich eigentlich gar nichts zu bedeuten haben erstmal, also von mir keine Aufmerksamkeit dann brauchen oder wo erstmal nichts passiert sozusagen und ich nichts tun muss, aber sie kommen halt trotzdem in mein Postfach und es ist eine rote Eins, die sich dort dann findet.
Ich bekomme seit mehreren Jahren, mittlerweile sind 6 Jahre, bekomme ich von eventim.ru, vom russischen Eventim, wöchentlich News.
Möchtest du uns was beichten, Luca? Wo warst du in deiner Jugend unterwegs, auf welchen Veranstaltungen?
Na, ich war auf einem Konzert in Russland. Ich sag jetzt nicht von welcher Band, weil die Band ist mittlerweile zu Recht gecancelt, aber ich war auf einem Konzert.
Siehst du? Ja, okay, da wusste ich doch, warum ich da nochmal nachfrage.
Und seitdem bekomme ich diese Newsletter und das Problem ist, da steht alles auf Russisch und ich finde den Button nicht zum Unsubscriben.
So geht es mir mit einem Mobilitätsservice aus Finnland, wo ich mal vor ein paar Jahren war.
Naja.
Irgendwann habe ich sie einfach dann geblockt. Aber.
Oh, stimmt, damit, das ist eine gute Idee. Das könnte ich auch machen.
Ja, also erstens, Luca, für dein Problem Wegwerf-E-Mail-Adressen bitte für sowas. Und zweitens, Apps wie zum Beispiel Meko mit C, diese Apps kreieren für dich eine E-Mail-Adresse, an die du dann wiederum deine Newsletter senden kannst, sodass die alle gar nicht erst in deinem E-Mail-Postfach ankommen. Ich hatte schon davor quasi eine eigene
Aber
E-Mail-Adresse.
Sollen die nicht bei mir ankommen, damit ich die lesen kann?
Die sind dann alle in der App, in einem Reader sozusagen. Ah. Das heißt, diese ganzen Newsletter, die kriegst du trotzdem auch eins zu eins genauso dargestellt wie in deinem E-Mail-Postfach, ohne dass sie tatsächlich in dein E-Mail-Postfach gehen. Ich habe früher schon mit so Newsletter-Aliasen gearbeitet, sodass ich dann mit einem Filter alles wegsortieren konnte, aber dann ist da ja trotzdem so eine 1 oder 5 oder 35 von ungelesenen E-Mails. Und dann kannst du einfach wirklich wie bei so einem Feed halt einfach reingehen und dann hast du da dein Newsletter. Das heißt, wenn du 5 Tage nicht reingeguckt hast, da haben sich 10 gesammelt, dann kannst du die einfach nacheinander weglesen, du kannst Dinge markieren, du kannst die auch von dort aus weiterleiten, alles über eine eigene E-Mail-Adresse, die dann in dieser App eben hinterlegt ist. Und ich finde es genial, es ist wie so ein Newsfeed einfach, wenn ich das halt haben möchte, ich kann die auch dann noch sortieren. Und es hat mir total viel Angst vor meinem eigenen Postfach oder vor diesen Pling da genommen, was einen dann vielleicht doch mal triggert, weil man denkt, oh scheiße, jetzt ist schon wieder eine Mail nicht beantwortet und die wichtigen Mails rutschen immer weiter nach unten. Von daher, mein Techniktipp, ich lieb's und da gibt es viele Apps in diesem Bereich.
Das ist, find ich gut. Also ich abonniere keine Newsletter, ehrlich gesagt, weil ja, ich lese halt nicht mal Bücher. Ja, ich weiß, ist voll scheiße.
Newsletter sind kürzer.
Ja, ich freue mich schon, wenn ich in dieser hart überladenen Schick. Ann-Kathrin zeigt mir gerade die App. Die schaut sehr gut aus und übersichtlich. Ich freue mich ja schon, wenn ich es hinkriege, die Tagesschau-App zu öffnen, die ich extra auf meiner Startseite auf meinem Handy habe und trotzdem immer übersehe, weil wir alle einfach nur so Zombies sind, die, wenn sie auf die Uhr gucken wollen, am Handy direkt vergessen, was die Uhrzeit war. So, dazu zähle ich mich auch. Ihr seid nicht alleine, wir sind alle ein bisschen dumm.
Und mit diesem positiven Ausblick verabschieden wir uns dann, glaube ich, auch an dieser Stelle. Ja. Wir wollten einmal überprüfen, ob die Gen Z so faul ist, wie alle denken. Wir sind schneller, als ich dachte, zu einem weniger finalen Urteil gekommen, als ich dachte. Aber Luca, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir, mit Lea, mit aber auch vor allem Carlott darüber zu sprechen. Und wenn ihr noch mehr über das Thema hören wollt, dann, wie gesagt, findet ihr das ganze Interview oder einen großen Teil des Interviews, weil Interviews haben ja auch die Tendenz dazu, noch 5-mal länger zu sein, als man tatsächlich am Ende sieht. Aber es sind immer sehr nette Gespräche oder meistens bei diesen Themen. Auf jeden Fall findet ihr das unter journalist.de oder im Heft. Wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das demnächst tun, weil es sind auch wieder ganz tolle Fotos dabei.
Ja.
Und wir lassen das Ganze jetzt noch.
Ich bekomme das Heft sogar 2-mal.
Ich auch und ich weiß nicht warum.
Chef? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, bei mir ist es, dass ich mich irgendwann wieder beim Deutschen Journalistenverband angemeldet hatte. Und bekommt man das da nicht automatisch?
Ja, genau. Bei mir ist es auch so und unser Chef hat uns dann auch einmal mit reingezogen. Aber ich gebe mein Heft dann immer weiter an jemanden, der oder die es gerne haben möchte. Vielleicht sollte ich das an der Stelle nicht verraten, weil, ja, vielleicht, Luca, schneiden wir raus, oder?
Ja, mach mal. Ja, klar. Psst. Ja, also Chef, falls du das hörst, kannst du da mal gucken, was da los ist. Ich meine, das ist ja auch, ihr könnt das Heft ja lieber spenden.
Ansonsten bin ich die personalisierte, kostenlose Probeversion für Frankfurter Journalistin.
Also ich scanne das ja immer komplett ab und stelle es kostenlos ins Netz.
Auf deine russischen Event-Server.
Auf meinen russischen
Glaube ich auch, Luca.
Das mache ich immer. So, naja, nee.
Gut, wir sprechen uns die Tage nochmal. Vielleicht warten wir mal noch den fatalistischen Sonntag ab, um uns dann nochmal hoffentlich nach etwas emotionalen Wiederfangs dann noch eine Sprachnachricht hin und her zu schicken, die wir ans Ende wieder dranhängen. Ihr findet alle Infos, alle Studien, Umfragen, noch einige mehr, die wir uns in Vorbereitung zu dieser Folge reingezogen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Freuen uns auf Feedback unter druckausgleich@journalist.de auf der Social-Media-Plattform eures Nichtvertrauens oder eures Unvertrauens. Und ja, das war's, würde ich sagen. Feierabend, oder? 16.37 Uhr reicht dann auch.
Nu, genau. In diesem Sinne. Tschüss.
Ciao.
Schön.
Das war doch launig.